Ja, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ich finde es immer richtig schön. Es ist tatsächlich nicht nur der Jahreslosung zu beginnen. Es ist tatsächlich nicht nur hier Tradition, sondern wahrscheinlich in den allermeisten Gemeinden oder zumindest in sehr vielen über die Jahreslosung zu predigen. Und auch in der alten Gemeinde hat sich das irgendwann mal eingeschlichen, dass ich immer mal wieder mir heimlich still und leise diesen ersten Sonntag geklaut habe, um über diese Losungen zu predigen. Und jeder, der mal sich intensiver mit so einem Text beschäftigt hat, der ab und zu mal vielleicht predigt oder Inputs macht oder Hauskreise leitet, der weiß ganz genau, der Vorteil ist, wahrscheinlich bist du derjenige, der mit am meisten aus dem Input mitnimmt, einfach weil du mehr Zeit mit diesen Versen verbracht hast. Und das ist natürlich bei so einer Jahreslosung, die ja irgendwie den Anspruch hat, einen durch das Jahr zu begleiten, ne? Was richtig Tolles und was richtig Besonderes, sich da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und sich diese wunderbaren wenigen Worte einfach mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Gott spricht, ich mache alles neu. Ja, eine Jahreslosung hat den Anspruch, das ganze Jahr präsent zu sein. An Weihnachten waren wir bei Sveas Familie und es waren alle Kids da mit Kindern und Partnern. Und ich hatte ein richtig interessantes Gespräch mit meiner Schwägerin, die aus China kommt und jetzt seit guten 2-3 Jahren in Deutschland lebt. Und wir hatten es kurz über die Jahreslosung, weil sie so begeistert davon war, dass man wirklich überall diesen Vers sieht. Also an jeder Ecke, an jeder Kirche, irgendwo im Aushang findet man irgendwo eine Grafik, wo die aktuelle Jahreslosung drauf ist. Und so ist es eigentlich einer der Verse wahrscheinlich, der das nächste Jahr über mit am präsentesten in ganz Deutschland ist. Und sie war richtig begeistert, weil sie meinte, ja, man kann irgendwie sagen von Deutschland, was man will und wie wenig Glaube noch in diesem Land vorherrscht, aber Gottes Wort ist trotzdem noch präsent. Und die Menschen laufen an diesem Satz vorbei und hören den, ob sie wollen oder nicht, ob sie an Gott glauben oder nicht. Und wir kamen dann so ein bisschen ins Gespräch, was es eigentlich ist und woher das kommt. Und in diesem Gespräch meinte sie, hat sie immer wieder betont, wie stark doch dieser Vers eigentlich in unsere aktuelle Zeit passt. Wenn wir an die ganzen Konflikte, an den gesellschaftlichen Wandel denken, an die Herausforderungen, die uns als Menschen immer wieder vor Augen gehalten werden, dann ist doch diese eine Aussage von Gott, er macht alles neu, er ist der, der rettet, er ist der, der vollendet, doch eigentlich was Wunderbares. Und ich meinte dann zu ihr, ja, und das Witzige ist ja, dass der immer mehrere Jahre im Voraus gewählt wird. Und sie war völlig überrascht, so wie. Sie war richtig begeistert und hat sich immer gefragt, okay, wer sucht denn so einen passenden Vers aus? Und die Antwort ist, Gott tut das. Gott sucht diesen Vers aus und das ist nicht nur so, dass sich da schlaue geistliche Menschen mit ihrer Bibel eine Woche hinsetzen und sagen, okay, was passt denn gerade so in unsere aktuelle Zeit? Nein, das wird begleitet von intensivem Gebet und mit der Erwartung und dem Vertrauen, dass Gott genau dieses Jahr den richtigen Vers zu uns spricht. Und so steht dieser Vers nicht nur über diesem Jahr, sondern auch dieses Jahr über deinem ganz persönlichen Leben und deinem ganz persönlichen Jahr 2026. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns jetzt heute hier die Zeit nehmen, ein bisschen tiefer reinzugucken, ein bisschen zu schauen, okay, was steckt eigentlich hinter diesen wenigen Worten, ne? Und wir gucken uns so ein bisschen den Kontext und den Inhalt an und versuchen das dann am Ende auch noch wunderbar auf unser eigenes Leben anzuwenden. Ihr merkt es vielleicht in meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen, also verzeiht es mir, wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen holprig ist, aber das ist doch Grund zu beten, dass Gott neu schafft, also lasst uns gerne für die Predigt jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir mit allem vor dich kommen dürfen und ich danke dir, dass wir auch jetzt mit deinem Wort, mit dieser Predigt, mit diesem unvollkommenen Menschenwort zu dir kommen dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort dazu gibst heute Morgen, dass du durch deinen Geist heute wirkst und sprichst. Und ich möchte dir einfach alles hinlegen. Stand unsere Sehnsüchte heute Morgen, unsere Geister, unseren Verstand, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unser Leid, unser Kummer, unsere Fragen, unsere Zweifel, unser Glaube. Herr, wir wollen das alles heute unter dieses Wort legen. Jesus, du kannst alles neu machen. Schenk uns neue Hoffnung und neuen Glauben durch dein ewiges Wort. Amen. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und dann befahl er, schreibe auf die Worte, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Offenbarung 21, Vers 5. Ja, unsere Jahreslosung steht in der Offenbarung. Und wenn man über Kontext predigen will, dann hat man immer ganz besonders Freude, wenn man sich einen Vers raussucht oder einem zugeteilt bekommt, der in der Offenbarung steht. Aber nichtsdestotrotz passt es so, so wunderbar. Gott schafft alles neu. Das ist eine Zusage, die am Ende im vorletzten Kapitel des letzten Buches der Bibel steht. Und wahrscheinlich sind wir auch am Höhepunkt der kompletten Heiligen Schrift. Die Verse davor zeichnen das neue Jerusalem, zeichnen ein Bild der neuen Ewigkeit, das, was uns erwarten wird, wenn Jesus wiederkommt und die Welt neu geordnet hat. Er sagt, siehe, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der frühere Himmel und die frühere Erde war vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen und Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, das ist vergangen. Und daraufhin sagt er, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe auf die Worte, die du eben gehört hast, erfüllt, denn ich bin unzuverlässig. Und dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, denn ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst vom Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und das alles wird das Erbe sein, derjenigen, die siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. In dieser wunderbaren Verheißung steht dieser Vers. Und was könnten da für größere Zusagen drinstecken? Ja, Gott wird alle Tränen abwischen. Ja, er wird mitten unter uns wohnen. Es braucht keine Distanz mehr. Nein, Gott hat seine Wohnung bei uns. Alles wird neu, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und gerade wenn wir das betrachten, was eigentlich die Offenbarung so zu dominieren scheint, die irrwitzigen Bilder von Chaos, Zerstörung, von Leid, von Verfolgung, von schwierigen Phasen, von Nöten, eine Bildzahl. Doch am Ende triumphiert genau dieses eine Bild, triumphiert genau diese eine Aussage. Klar machen möchte, das ist das, was hier Gott uns mitgeben will. Ganz am Anfang der Offenbarung sagt Jesus schon zu Johannes, und wir lesen hier in Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8.
Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher.
Wir verorten oft diese tollen Verheißungen, diese Hoffnungen ganz weit weg in die Zukunft. Doch das, was Jesus eigentlich uns in der Offenbarung mitgeben will, was er hier in diesen Versen Johannes nochmal ganz klar deutlich macht, es ist nicht so, dass Jesus sich in der Zwischenzeit gerade auf die faule Haut legt, sich irgendwo gemütlich in seinem Palast es gut gehen lässt und irgendwann sich dann doch mal wieder entschließt, ich sag mal provokant, seinen Hintern hochzukriegen und auf die Erde zu kommen und das hier alles zu ordnen. Nee, Jesus sitzt schon auf dem Thron und er hat diese Autorität und diese Macht. Und so wie er damals den Tod besiegt hat am Kreuz, wie er auferstanden ist, so wird er das, was er angefangen hat, eines Tages zu Ende bringen. Und genau diese Spannung, seine Position und seine Stellung, dass Jesus von Anfang an ganz klar seine Position und seine Stellung und sein Wirken deutlich macht und dann uns am Ende der Offenbarung diese wunderbare Verheißung gibt, dass am Ende wirklich und wahrhaftig alles neu gemacht wird durch ihn selbst, so können wir das genauso auch heute auf unser Leben anwenden. Es ist eine Hoffnung, die uns in diesem Vers mitgegeben wird von Jesus in dieses Jahr, dass ja, Gott auch in deinem Leben Neues schaffen möchte. Und dass es nicht nur was ist, was dir einen Garant und eine Zuversicht für die Ewigkeit, für das Leben, nach dem Tod ist, nein, sondern es ist tatsächlich auch eine Hoffnung, die dir unmittelbar heute hier widerfahren kann. Weil Gott ist heute in Kontrolle und er kennt heute dein Leben. Und so wie er damals neues Leben geschaffen hat in der Auferstehung, kann er das auch heute hier bei dir machen. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Bist du, das ist schön. Ich freue mich, wenn dein Herz so offen ist, dass du sagen kannst, ja, krass, dein Herz weit, vielleicht denkt dein Herz fern in die Zukunft. Vielleicht ist es auch nur ein vager Glaube oder ein vages Hoffen. Und ganz ehrlich, ich verstehe das total. Oft, wenn ich so gerade diese ganz, ganz, ganz starken Aussagen in der Bibel lese, die ja schon fast zu schön sind, um wahr zu sein, dass Gott wirklich alles neu macht, dann kommt man schnell in so eine reservierte Haltung und merkt manchmal, ist es vielleicht nicht doch einfach nur ein Wunschglaube? Und ich erwische mich immer wieder, dass dann schnell irgendwie so ein ehrliches Aber kommt. Weil gucke ich in mein Leben rein, so viel Hoffnung ist da tatsächlich gar nicht. Und ob das wirklich Veränderungen bringen kann in dem einen oder anderen Bereich, es klingt oft gar nicht so sehr wie eine lebendige Hoffnung, sondern wie so ein ferner Gedanke. Den können wir schon kognitiv annehmen. Wir lesen das ja und wir haben ja alle auch in der Bibelschule aufgepasst oder im Kinderkreis, dass das ja in Gottes Wort steht und Gottes Wort ist wahr und zuverlässig. Und man merkt, dass man mit dem Kopf nur am Nicken ist, aber das Herz eigentlich völlig unberührt bleibt davon. Ich hatte als Kind das Privileg, mit ganz vielen größeren Geschwistern und vor allem auch mit deren Lego aufzuwachsen. Und deswegen waren die Summe und die Ressource an Lego, die ich früher hatte, fast grenzenlos. große Freude. Jetzt ist nicht mehr viel davon übrig geblieben, die haben das alles einkassiert. Aber ich erinnere mich noch gut daran, dass wir Monate teilweise verbracht haben, eine Lego-Stätte zu bauen, die den kompletten Fußboden im Kinderzimmer ausgelegt haben. Es war dann so ausgeklügelt, dass man entweder die Eltern bitten musste, das Licht am Ende abends auszumachen, weil man in der Dunkelheit nicht mehr ins Bett gekommen wäre. Oder der findige Lukas hat sich dann irgendwann auch einen Mechanismus an seinen Lichtschalter gebaut, dass er im Bett das Licht ausmachen kann. Und es war wirklich eine Stadt, die über Monate hinweg gebaut wurde, bis dann eines Tages, so kurz vor Weihnachten, ne, meine Eltern kamen oder mein Vater kam und meinte so, hey, du musst das jetzt alles abbauen und ich weiß nicht, wie es euch geht, und die kommt zu Besuch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie ihr das empfindet oder vielleicht habt ihr ja Kinder, die in dem Alter sind. Das war so mit Abstand, glaube ich, das Unverständlichste, was man mir zu dem Zeitpunkt sagen konnte. Aber der Papa hatte eine richtig gute Idee. Er meinte, hey, gar kein Problem, wir machen einfach Fotos davon und du musst es ja nicht komplett abbauen, sondern nur komplett abbauen, dass die Pisa ins Bett kommt. Und wir bauen das dann anhand von den Fotos danach wieder auf. Wir machen einfach alles wieder neu. Wir machen es genauso, wie es davor war. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, wie es ausging. Da wurde gar nichts mehr aufgebaut. Die Fotos wurden wahrscheinlich auch nicht mal mehr angeguckt. Weil als man diesen Trümmerhaufen sah, wie kaputt das am Ende war, hätte gar keinen Spaß mehr gemacht, das aufzubauen. Und ich glaube, uns geht das manchmal auch so. Wir haben manchmal Situationen in unserem Leben oder Bereiche, die entweder so festgefahren sind oder die so kaputt sind wie diese Trümmerstadt. Und wir hören nur diese Versprechen von außen, die sagen, ja, komm, wir bauen das wieder auf. Wir wissen ja, wie es davor war, wir kriegen das schon wieder hin. Oder noch besser, man kommt mit Bibelfersen um. Ja, Gott macht alles neu. Er wischt doch alle Tränen ab. Das wird schon wieder. Er kriegt das ja wieder hin. Aber das, was wir sehen, ist, dass wir eigentlich nur diesen Trümmerhaufen vor uns sehen. Nicht die Fotos, wie es mal war, nicht das Versprechen, dass es wieder neu wird, sondern wir sehen eigentlich bloß den Zerbruch, die Verletzung und die Auswegslosigkeit. Die Festgefahrenheit in unserem eigenen Leben. Und das ist doch ehrlich, oder? Wahrscheinlich geht es dir genauso. Es muss ja nicht unbedingt was Großes in deinem Leben sein. Es kann ja auch einfach nur sein, dass du immer wieder herabliziert sind. Es kann ja allein schon sein, dass du der Einzige bist. Es muss sein, dass es irgendwie dieses eine Thema ist in deiner Partnerschaft, was immer wieder hochkommt, was immer wieder einen Konflikt auslöst und was einfach seit Jahrzehnten nicht verschwinden möchte. Es kann auch einfach sein, dass du auf der Arbeit das Gefühl hast, es ist festgefahren. Es passiert nichts Neues, es ist irgendwie nur ein Regress. Es kann vielleicht auch einfach sein, dass das Miteinander, das Kollegiale auf der Arbeit sich in einen Bereich entwickelt hat, dass es einfach nicht mehr gut ist. Vielleicht ist es einfach so, dass du seit Jahrzehnten betest für ein ganz konkretes Anliegen und Gott will es einfach nicht erhören. Vielleicht ist es ja ein Bereich in deinem geistlichen Leben, sei es das Gebet, sei es das Lesen im Wort, wo du einfach das Gefühl hast, hey, Gott schenkt da gar keine Veränderung mehr. Vielleicht ist es ein Kampf mit Sünde, wo du einfach nur gemerkt hast, hey Gott, wenn ich da drauf gucke, also irgendwie Hoffnung, nee. Vielleicht ändert sich das nicht mehr. Vielleicht ist es einfach nur eine schlechte Charaktereigenschaft in diesem Bereich des Lebens. Aber ich glaube, dass genau in diesem Bereich des Lebens Gott dir heute Morgen Hoffnung zusprechen will. Da ein bisschen störrisch zu sein, nicht diesen Trümmerhaufen, nicht diese festgefahrene Situation zu sehen, sondern diese Hoffnung und diese Zusage, die er uns mitgibt. Ja, Gott macht alles neu. Und diese Hoffnung ist groß. Und ich will mit euch jetzt nochmal einen zweiten Text anschauen, wo ich glaube, dass der uns hilft, genau an diesem Punkt anzusetzen. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Wie kriegen wir das hin, dass wir weggucken von diesem Zerbruch, weggucken von dieser schier auswegslosen Situation und da drin neuen Glauben und auch eine neue Freude und eine neue Hoffnung finden, dass Jesus da ansetzen kann und dass diese Jahreslosung 2026 in deinem Leben heute Veränderungen bewirkt und nicht alleine in der Ewigkeit. Und dafür schauen wir uns jetzt gleich einen Abschnitt aus dem Römerbrief anschauen und was der erlebt hat in der Apostel. Ich das so faszinierend finde, wenn wir uns Paulus anschauen und was der erlebt hat in der Apostelgeschichte und wie Paulus immer wieder über Hoffnung spricht, dann hat man so das Gefühl, dass der richtig störrisch ist. Und gerade in den Phasen, wo es ihm wirklich schlecht geht, spricht er am lautesten von der Freude, die ihm seine Hoffnung schenkt. Und deswegen gucken wir uns jetzt einmal Römer 5, die Verse 1 bis 11 gemeinsam noch an.
Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu seiner Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, empfangen haben und dafür preisen, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Paulus öffnet hier diesen Gedankengang erstmal damit, dass er sagt, okay, wir sind gerecht erklärt worden vor Gott. Und wir haben erstmal diesen Frieden. Das ist die Grundlage, auf die er hier baut. Und dann kommt er und sagt, okay, das ist die Grundlage und daraus, das lesen wir dann eben in Vers 2, gründet sich diese Freude und dieser Stolz auf diese Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und deswegen, indem er diese beiden Bereiche, diese beiden Schwergewichte, die Errettung von Jesus auf der einen Seite und eben diese klare und deutliche Hoffnung darauf, dass Gott uns am Ende der Zeit in Herrlichkeit und in Gemeinschaft mit ihm bringen wird, schließt er diesen Gedanken dann mit Vers 11, indem er sagt, deswegen ist eben diese Hoffnung nicht nur dafür da, um uns mit Freude zu füllen, sondern sie fußt eben auch auf der Tatsache, dass wir jetzt schon bereits versöhnt sind. Und daraus kommt dann eben dieses relativ Bekannte, was wir dann in Vers 4 und 5 lesen, dass die Hoffnung wie so ein Prozess ist. Also wir wissen, wir haben Nöte und wir lernen aus diesen Nöten, ne, dass wir durchhalten müssen. Und aus dem Durchhalten folgt dann die Bewährung. Aus der Bewährung festigt sich dann am Ende die Hoffnung. Also es ist aus diesem Kampf, aus diesem Trümmerhaufen und wie Gott sich da drin verherrlicht, wie Gott sich da drin zeigt, wie er da drin wirkt, dass immer wieder Trost und Gnade, Veränderung geschenkt wird, dass das nach und nach diese Hoffnung, die Paulus hier hat, die für ihn klar und deutlich ist, die für ihn in diesen schweren Phasen eigentlich ein Grund zur Freude ist, wie er in Vers 2 sagt, dass das klar und dominant in seinem Leben ist. Und das Interessante ist, dass wir da drin verschiedene Sachen über die Hoffnung lernen. Zum einen ist es ein Prozess. Hoffnung ist nicht einfach nur was, was wir uns überstülpen können, sondern es ist wie eine kleine Pflanze, die in uns aufgeht. Es ist was, was wir nähren und was wachsen darf. Und da ist sowohl die Offenbarung als auch Paulus hier ganz klar. Es ist nicht eine Hoffnung, die in einem geschützten, isolierten, heiligen, tollen, entspannten Lebensrahmen passiert. Nee, sondern gerade eben in diesen Herausforderungen und in dem Schweren ist es immer wieder an uns, dass wir diese Pflanze gießen und dass wir sie wachsen sehen. Und gerade dieses Wachstum, immer wieder Gottes Wirken da drin auch im Kleinen zu entdecken, ist das, was uns Glaube stärkt, was uns sehen lässt, wie Gott wirkt und was auch unsere Hoffnung nährt für die Zukunft. Und auf der anderen Seite sagt uns Paulus hier aber auch ganz klipp und klar und unverblümt, es ist nicht so, dass die Hoffnung unser Problem am Ende löst. Es ist nicht so, dass er alles wieder aufräumt, nein. Sondern die Hoffnung ist das, was am Ende diesem Trümmerhaufen trotzt, die trotzdem den Blick auf Gott richtet, die trotzdem sagt, Gott, du bist größer, die trotzdem sagt, Herr, du kannst Veränderung schenken. Und ich glaube, dass dieses trotzdem, dieser klare Blick und dieses immer wieder Hinwenden, was Paulus hier uns mitgibt, dass das auch ein bisschen das Geheimnis ist, dass Paulus wirklich klar in diesen Nöten voller Freude Gott trotzdem anbeten kann. Aber es ist eben nicht nur dieser Blick in die Zukunft. Es ist nicht nur für ihn dieser Blick auf die Herrlichkeit, sondern das, was ja in diesem Abschnitt so ganz stark und ganz klar Paulus hier uns mitgibt, ist die Grundlage, auf der wir stehen. Es ist die Grundlage unserer Rettung. Es ist eigentlich die Erklärung, wie Gottes Liebe wirklich ist. Gottes Liebe, die wir sowieso gern haben. Gottes Liebe ist nicht nur für die übrig, die sowieso schon alles richtig machen. Nee, ganz im Gegenteil. Gottes Liebe richtet sich an die, die es wirklich als allerletztes nicht verdient haben. Die aufstehen und Gott bespucken. Die aufstehen und ihre Fäuste gegen Gott richten. Die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, für ihren eigenen Wohlstand, für ihre eigenen Ziele, für ihre eigenen Wünsche. Diejenigen, die rechtfertigen, was sie tun und die Gott ignorieren. Gottes Feinde. Die hat Gott geliebt. Und Paulus sagt ganz klar, du warst einer von ihnen. Du hast es auch getan. Und trotzdem hat er Jesus gesendet. Trotzdem hat er seine Hände geöffnet, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Das ist Paulus sein Fundament. Paulus schaut hier in die Vergangenheit hinein. Er schaut zurück und er sieht in der Vergangenheit nicht einen Zerbruch. Er sieht in der Vergangenheit nicht irgendwelche tollen Taten, nicht irgendwie Leistungen, die er getan hat, nein, sondern er sieht alleine die Liebe von Jesus Christus. Die bedingungslose, radikale, grenzenüberwindende Liebe. Und wenn er dann auf die Gegenwart schaut, auf all den Trübsal und auf all die Mühe, dann kann er trotzdem auf dieser Gewissheit ruhen und sagen, das ist das, was Gott erstmal in meinem Leben getan hat. Und dafür kann ich ihn anbeten und bejubeln. Und im Letzten schaut er in die Ewigkeit und sagt, und das, was Gott damals angefangen hat, das wird er auch vollenden. Und weil er es vollenden wird und weil er uns errettet hat, können wir heute Hoffnung und Freude haben. Und wir können Gott preisen, weil Jesus Christus uns gerettet hat. Also zusammenfassend, was können wir für heute aus diesem Abschnitt mitnehmen? Egal, wohin Paulus seinen Blick richtet, er richtet es immer auf das rettende Wirken von Jesus Christus. Sei es in die Vergangenheit hinein, sei es in die Zukunft und sei es in die Gegenwart. Er richtet eben nicht seinen Blick auf all das Chaos, auf all den Schmerz, auf all das, was schlecht läuft. Er füllt sich nicht mit Frust, mit gefühlter Ungerechtigkeit, nein, sondern er sagt, Gott, du wirst uns in Ewigkeit verherrlichen. Halleluja. Gott, du hast uns errettet aus dem Tod. Halleluja. Und ja, auch heute wirst du mich hier bewahren und befreien und dafür lobpreise und singe ich dich. Und damit lädt uns die Jahreslosung dieses Jahr ein, genau diesen doppelten Blick, diese doppelte Hoffnung mit in unser Leben reinzunehmen. Es lädt uns ein, wieder neu diesen Blick auf die Herrlichkeit zu bekommen. Ja, wir haben eine wunderbare Aussicht als Christen. Und das ist eine wirklich, wirklich starke Hoffnung. Wir sind wirklich gut darin, in die Vergangenheit zu schauen und was Jesus für uns getan hat. Aber wir vergessen oft, was in den letzten zwei Kapiteln der Offenbarung steht. Das ist das, worauf wir hinblicken. Das ist das, worauf wir warten. Deswegen war diese Sehnsucht in der Ehe, in der jungen Gemeinde so stark. Jesus, komm wieder. Weil sie wussten, wenn Jesus wiederkommt, dann wird das geschehen, was in Offenbarung uns mitgegeben wird. Die Tränen werden abgewischt. Es wird wirklich alles neu. All das, wo du wirklich keine Veränderung siehst, wo du wirklich Zerbruch siehst, den du scheinbar nicht wiederherstellen kannst, all das wird Gott sich annehmen in der Ewigkeit. Und deswegen dürfen wir eigentlich als Christen mit Freude und getrost in das neue Jahr schauen. Mit Freude und mit Hoffnung in die Zukunft blicken. Nicht mit Sorgen und mit Kummer, nicht mit Verzweiflung und Ratlosigkeit, nein, sondern mit frohen Mutes und mit klarer Ausrichtung auf die Ewigkeit. Weil Gott wird das vollenden, was er uns verheißen hat. Wir stehen schon auf der Siegerseite und wir warten nur, bis der Herr kommt und das vollendet. Und trotzdem der Ewigkeit wieder stark in unserem Herz zu machen, sondern sie lädt uns eben ein, diese Hoffnung in das Hier und Jetzt, in das Heute zu transportieren und sie wieder neu in unserem Alltag, in unseren Herausforderungen, in unseren Schwierigkeiten lebendig zu machen. Unseren Blick auf Gott zu richten und was er verändern möchte. Unseren Blick auf das zu richten, wo wir eigentlich den Glauben schon aufgegeben haben. Wo ist es bei dir? Wo wünschst du dir, oder wo hast du dir früher einen Neuanfang und eine Veränderung von Gott gewünscht? Und wo hast du genau das aufgegeben? Wo hast du den Glaube verloren, dass Gott wirklich Veränderung schenken kann? Und dann lass dir heute nochmal gesagt haben, Gott hat dich bereits errettet. Er hat alles bereits für dich getan. Und er wird es in Ewigkeit vollenden. Warum sollte er nicht heute Veränderungen in deinem Leben schenken? Warum sollte er nicht dem, was du für tot glaubst, neues Leben geben? Warum soll er nicht heute in deinem Leben wieder alles neu machen? Dazu zu nutzen, in den Momenten, wo du in Situationen bist, wo du nun zu sagen, nein, meine Hoffnung auf Gott ist größer Und Gottes Wirken ist heute auch noch möglich. Und ich möchte dich einladen, wo sind deine Bereiche, wo du den Glauben verloren hast? Wo du nicht mehr davon ausgehst, dass Jesus wirklich Veränderung schenken kann? Und dann nimm das wieder in Angriff. Leg es Gott hin. Schau nicht auf diesen Trümmerhaufen, sondern schau auf Jesus und auf das, was er tun möchte. Denn am Ende folgt aus den Nöten folgt das Durchhalten und aus dem Durchhalten folgt Bewährung und aus der Bewährung folgt die Hoffnung. Denn Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Amen.